Der Umgang mit Toni Kroos ist das perfekte Beispiel dafür, dass wir in Summe nicht so wirklich viel Ahnung von Fußball haben.
Kroos will go for it and score!
So was hat es bei Bayern seit 20 Jahren nicht gegeben. So einen guten Spieler.
Kroos! Er macht das Tor! Toni Kroos 2:1!
Seine besondere Fähigkeit besteht darin, das Spiel zu sehen.
But an inspirational moment from Toni Kroos.
Dessen Art zu spielen, dieses immer eine Soße, den braucht kein Mensch.
Aquí va Toni Kroos!
Toni Kroos war nicht einmal über unserer Mittellinie. Der hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt.
Das ist Toni Kroos, The Underrated One, ein Podcast von Watson. Wir sind eure Hosts,
Lukas Grybowski
und Nikolai Stübner. Solltest du die ersten Folgen nicht gehört haben, raten wir dir, mit ihnen anzufangen.
Willkommen zur sechsten und letzten Folge, ein Königlicher. Als in unserer Redaktion die Idee zu diesem Podcast im Dezember 2023 entsteht, ahnen wir nicht, welch irre Dynamik die Karriere von Toni Kroos in den kommenden Monaten nehmen wird. Kroos wird seinen Rücktritt vom Rücktritt in der deutschen Nationalmannschaft erklären, sein Karriereende verkünden und zum sechsten Mal die Champions League gewinnen.
Vor einem halben Jahr schicken wir die ersten Anfragen an unsere Gäste heraus. Zu dieser Zeit gibt es nur lose Gerüchte, dass Toni Kroos in die Nationalmannschaft zurückkehren könnte. Und noch weniger Anzeichen, dass er seine Karriere im Sommer 2024 wirklich beenden könnte.
In den Gesprächen mit unseren Gästen kommt häufig die Bewunderung zum Ausdruck, wie sehr sich das Spiel von Toni Kroos gewandelt hat. Sie sind sich sicher, Toni Kroos könnte auch mit Mitte 30 noch einige Jahre auf allerhöchstem Niveau spielen.
Niemand ahnt, dass 80.000 Menschen Ende Mai sein letztes Spiel für Real Madrid sehen werden. Sie singen im Estadio Santiago Bernabéu Te quiero, Toni Kroos. Ich liebe dich, Toni Kroos.
Der umjubelte Abschied ist das Ergebnis eines Wechsels vor 10 Jahren. Im Sommer 2014, nach dem Gewinn des WM-Titels, schließt sich Toni Kroos Real Madrid an.
Er braucht exakt 9 Ligaspiele, um in seiner neuen Heimat erstmals gefeiert zu werden.
Ende Oktober 2014 spielt er seinen ersten Clásico. So werden die Partien zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona genannt, die weltweit als die bedeutendsten Duelle im Vereinsfußball gelten. Und Toni Kroos drückt diesem Spiel direkt seinen Stempel auf.
Real Madrid gewinnt mit 3:1. Die spanische Presse gerät ins Schwärmen.
Er ist sicherer als das beste deutsche Auto. Er war eine Mischung zwischen Planzeichner und Chirurg. Es war der Schlüsseltag, ihn als Dreh- und Angelpunkt des Spiels von Real Madrid zu sehen, aber auch als Trockenmittel gegen Messi. Das wahre Wunder und der wahre bescheidene Held von Real Madrid ist Kroos.
Auch Ex-Mitspieler Gonzalo Castro, den wir im Frühjahr zu Hause besucht haben, gerät direkt ins Schwärmen, wenn er an den ersten Clásico von Toni Kroos denkt. Denn natürlich hat er das Spiel geschaut. Seine Eltern kommen aus Spanien und sind große Real Madrid-Fans.
Nach dem ersten Derby war es klar, dass er beim richtigen Fleck ist und vor allem sein gutes Passspiel einfach auch wie links, wie rechts, kam ihm natürlich in Spanien sehr zugute, weil einfach da mehr der Ball läuft und nicht sehr mit dem Körper gearbeitet, mit langen Bällen, sondern wird einfach sehr viel flach gespielt und das kam natürlich seinen Stärken, was Toni halt einfach überragend hat. Sein Passspiel und sein Auge halt für die langen Bälle, das Spiel auch immer einfach zu beruhigen, wenn es ein bisschen hektischer wird.
Castro muss seiner Familie damals zahlreiche Fragen beantworten, wie Toni Kroos abseits des Platzes tickt. Aus der gemeinsamen Zeit bei Bayer Leverkusen hat er eine Menge zu erzählen.
Mit dem neuen Leben in Madrid hat sich Toni Kroos schnell angefreundet. Zumindest sagt er das im Oktober 2014 auf einer Pressekonferenz bei der deutschen Nationalmannschaft.
Ich fühle mich jetzt nach der kurzen Zeit eigentlich schon wirklich sehr wohl. Das Wetter kommt mir entgegen. Ich mag das. Das ist, ich meine, wenn man sich das hier anschaut, wir haben da aktuell so noch um die 25 Grad. Also es ist ein bisschen angenehmer. Und auch insgesamt in der Mannschaft drumherum ja, fühle ich mich sehr wohl, wurde dort toll aufgenommen. Von daher bin ich eigentlich rundum zufrieden.
Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Seine Frau Jessica erinnert sich im Oktober 2023 in seinem Podcast Einfach mal Luppen etwas anders an die Zeit.
Madrid, die ersten Jahre waren sehr schwierig für mich. Für Toni wahrscheinlich auch. Also für mich war es schwer, die ersten Jahre. Und ich war dann echt so, okay, in 5 Jahren oder ich weiß gar nicht, wie lange du einen Vertrag hattest, 4 oder 5 Jahre, dann geht's endlich wieder nach Deutschland. Und ich meine, nach 9 Jahren sitzt du da und denkst dir so, puh, eigentlich willst du gar nicht mehr nach Deutschland. Aber weil sich wahrscheinlich auch einfach so viel verändert hat, ne? Also auch in Deutschland. Und man gewöhnt sich halt auch an alles hier in Spanien, ne? Ich meine, du kommst hierher, sprichst die Sprache nicht, hast 2 Hunde dabei, hast ein Kind mit 11 Monaten dabei.
Auf dem Platz läuft es für Kroos persönlich im ersten Jahr in Madrid gut. Er absolviert 55 Pflichtspiele, erzielt 2 Tore und bereitet 14 Treffer vor. Er gewinnt mit Real Madrid den Supercup und die Clubweltmeisterschaft.
Zu Beginn seiner zweiten Spielzeit ist plötzlich alles anders. Das Abenteuer Madrid droht schnell zu enden. Unter dem neuen Trainer Rafael Benitez ist er nicht mehr unumstritten. Die Sportzeitung Marca urteilt kurz vor Weihnachten 2015 knallhart.
Der Deutsche hat sein Spiel verloren. Nach einem außergewöhnlichen Jahr unter Ancelotti ist sein Formabfall deutlich. Darüber hinaus ist er weit davon entfernt, sich mit der neuen Rolle anzufreunden, die ihm Benitez zugewiesen hat. Kroos wirkt vor der Viererabwehrkette isoliert und auf sich allein gestellt.
Die wahre Erfolgsgeschichte von Toni Kroos bei Real Madrid beginnt deshalb erst am 4. Januar 2016. Trainer Benitez wird entlassen. Zinedine Zidane übernimmt die Mannschaft.
Dann folgt ein bemerkenswerter Lauf. Champions League-Sieger 2016.
Champions League-Sieger 2017.
Und Champions League-Sieger 2018.
Mit Real Madrid schreibt Toni Kroos Geschichte. Die Spanier sind die erste Mannschaft, die den Champions League-Titel verteidigen kann. Nur um ein Jahr später das erste Team zu sein, das den prestigeträchtigen Wettbewerb 3-mal in Folge gewinnt. Zudem wird Real 2017 spanischer Meister.
Nils Kern, Chefredakteur des Online-Portals Real Total, ordnet den Anteil von Toni Kroos an diesen Erfolgen im Gespräch mit uns ein.
Bei Real Madrid war er eben Teil dieses Three-Peats mit diesen 3 Champions-League-Titeln in Folge. Und da war er auch ein absolut wichtiger Faktor natürlich mit eben diesem genialen Mittelfeld Modric und Casemiro. Wenn es darum geht, Faktoren für diese 3 Champions-League-Titel oder auch natürlich den 4. am Ende, da würde natürlich erstmal Cristiano und Ramos genannt werden, aber dann auch dieses Mittelfeld so als 3. wichtige Note, die einfach für die Konstanz standen über die Saison hinaus. Tore machen andere, zaubern können andere, aber die 3 haben eben die ganzen Fäden im Mittelfeld gezogen, natürlich auch wichtige Zweikämpfe gewonnen, auch wichtige Vorlagen gemacht, aber die haben schon absolut legendären Status im Madridismo natürlich sowieso, aber auch in generell in der Fanszene in Spanien. Da träumen schon viele, wenn sie hören, Modric, Kroos, Casemiro, da höre ich schon öfter, die waren leider geil.
Kroos wird in Madrid wie ein Heiliger gefeiert. Doch das hat auch seine Schattenseiten, wie er im Interview mit dem Sportjournalisten Frank Buschmann erzählt.
Die Fans sind sehr, sehr enthusiastisch hier. Das ist nochmal ein Unterschied zu Deutschland. Also wenn du hier in die Stadt gehst und erkannt wirst, dann kannst du eigentlich wieder fahren. Weil die kennen diesen Abstand, den wir in Deutschland vielleicht noch haben, um dann zu sagen, guck mal und so weiter, den kennen die nicht. Ja? Also da ist quasi Sehen, Chance, Nutzen und dann kommen sie auch. Also das ist schon Wahnsinn hier in Madrid.
Kroos, seine Frau Jessica und die 3 Kinder Leon, Amelie und Finn leben daher etwas zurückgezogen außerhalb der Stadt.
es sagt jetzt keiner, dass da zu wenig Identifikation mit der Stadt ist, das auf keinen Fall, im Gegenteil, er kann ja die Sprache und er ist schon auch hier und da mal in der Natur mit seinen Hunden, aber eben nicht in der Innenstadt, weil er auch weiß, was dann für ein Trubel wäre, weil einen Toni Kroos erkennt man dann, glaube ich, schon schnell auf der Straße und das scheut er ja auch eher schnell mal und wenn er dann zu Jugendspielen von seinen Kindern geht, dann ist danach auch immer eine Traube um ihn und deswegen versucht er das so minimal zu halten, die Aufregung um ihn rum, um einfach ein normaler Familienvater auch zu sein und deswegen muss er halt da, muss in Anführungszeichen auf das Madrider Stadtleben, was sehr schön ist, nachts wie tagsüber eher verzichten.
Auch auf die Anwesenheit deutscher Reporter muss oder darf Toni Kroos bei Spielen von Real Madrid verzichten. Ausnahmen sind der Clásico gegen den FC Barcelona und natürlich Partien gegen deutsche Mannschaften in der Champions League. Und wie es ist, gegen Toni Kroos in diesem Wettbewerb auf dem Feld zu stehen, weiß Gonzalo Castro ganz genau.
Die Zeiten, in denen beide die linke Seite bei Bayer Leverkusen beackern, sind vorbei. Castro steht von 2015 bis 2018 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Dort spielt er auch im zentralen Mittelfeld und trifft gleich zweimal auf Toni Kroos.
In der Saison 2016-2017 enden beide Spiele in der Gruppenphase unentschieden. Ein Jahr später gewinnen die Spanier beide Partien in der Vorrunde. Gonzalo Castro denkt nicht gern an die Duelle zurück.
Als Gegenspieler muss ich sagen, sehr unangenehm. Ja, wir haben in Dortmund, glaube ich, zweimal in der Champions League gegen ihn getroffen. In der Gruppenphase zum Glück nur. Er ist halt unberechenbar halt. Vor allem kommt er in Positionen rein. Zum Pressen ist es halt ekelhaft, weil du halt sehr weit raus, als Mittelfeldspieler sehr weit rauslaufen musst. Und er macht es schon geschickt.
Dabei hört es sich relativ einfach an, wenn der frühere Bundesliga-Trainer Heiko Herrlich uns aus Trainersicht erklärt, wie man gegen Toni Kroos spielen muss.
Und natürlich wusste ich auch in der Spielvorbereitung, wie man seine Spieler konstruiert, dass es für Toni so schwierig wie möglich wird, seine Klasse auszuspielen. Aber die kannst du nie komplett eindämmen. Brauchst du mehrere Spieler gemeinsam. Aber du musst halt richtig eklig und aggressiv auch halt gegen ihn spielen.
Einen anderen Deutschen trifft Kroos nicht nur in der Champions League regelmäßig. Real-Total-Chefredakteur Nils Kern. In der Mixed Zone, wo die Spieler nach der Partie auf die JournalistInnen treffen, kommen sie häufig ins Gespräch.
Das Verhältnis zueinander beschreibt Kern als gut.
Er weiß, dass er uns dadurch einen Gefallen tut, wenn er uns da Fragen beantwortet. Also war das immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen, sehr respektvolles, ohne dass es jetzt deutlich zu freundlich, locker, lustig war. So ist er jetzt auch nicht. Er ist halt auch eher dann auch der sehr klare und jetzt seine die drei Fragen und dann war es das und jetzt muss er nach Hause, weil noch ein Kind vielleicht ins Bett gebracht werden muss.
Und Kroos stellt sich auch den Fragen, wenn es nicht so läuft.
Ich weiß nicht mehr, ob es damals das Aus gegen Ajax war in der Champions League oder so, aber wo er eben auch klar gesagt hat, ja, nach Titeln und Siegen kann jeder reden, aber es ist auch wichtig, dass man mal sich stellt nach Niederlagen. Und da, das schätze ich schon auch, respektiere ich besonders in ihm, dass er da eben auch dann diese Größe hat, sich da dann hinzustellen. Nach Titeln, wie gesagt, kann jeder reden.
Und das nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Spanisch. Auch dadurch hat er ein gutes Verhältnis zu den spanischen Medien. Und dass die schnell in Extreme verfallen können, habt ihr zu Beginn der Folge gehört.
Weil man eben weiß, Toni Kroos ist ein intelligenter Mann, der, ich will nicht sagen, haut gerne mal einen raus, aber du kriegst von ihm auch vielleicht ein bisschen mehr als vom durchschnittlichen Spieler. Hat da auch eigentlich trotzdem ein gutes Verhältnis mit spanischen Reportern und auch keine Angst, dann in der Mixzone mal bei den Spaniern stehen zu bleiben, wo vielleicht manch anderer internationaler Spieler sich sagt, ah, ich gehe mal lieber nur zu denen, wo ich weiß, da kann ich Englisch reden. Also Toni Kroos scheut da den Kontakt überhaupt nicht.
Dennoch hakt es in den ersten Jahren in Spanien an manchen Stellen noch.
Marcelo Becle para Sport Interativo de Brasil. Te pregunto por la ausencia de Casemiro, que cambia en su juego, en juego de Real Madrid, si hace mucha falta para ti.
Also ich verstehe die Fragen schon ganz gut, aber ein bisschen langsamer wäre schon klasse, wenn die Fragen ein bisschen...
¿Qué tal, Toni? Aquí Carlos Muñoz para Defensa Central. Nadie como tú sabe lo que es jugar aquí. Nadie como tú sabe, digo, lo que es jugar en este estadio contra este rival. ¿Qué les has comentado a tus compañeros sobre lo que se van a encontrar mañana con un rival que se ha mejorado bastante y un estadio que aprieta un montón?
Ja, danke. Danke, dass das so schnell umgesetzt wurde mit dem langsamen Spanisch.
Das Problem mit der Sprache erledigt sich Stück für Stück. Toni Kroos hat seine sportliche Heimat gefunden. Nicht in Rostock, Leverkusen oder München, sondern in Madrid.
Bei seinem letzten Spiel im Estadio Bernabeu wird er von den Fans mit einer Choreografie verabschiedet. Auf ihr sind nur zwei Wörter zu lesen, doch die sagen alles. Danke, Legende.
Da sehe ich schon auch nicht nur viele Touristen mit dem Trikot mit der Nummer 8 in Madrid rumlaufen, sondern auch viele spanische Kinder, die eben genau das lieben an dem Toni Kroos, was er da spielt im Mittelfeld, wie er die Fäden zieht. Und deswegen genießt er da höchsten Respekt. Und da geht es jetzt nicht nur um andere deutsche Spieler, die anderen neuen, die es noch gibt, sondern auch generell in Real Madrids Historie ist er absolut, ich will jetzt nicht sagen Top 50, aber vielleicht sogar Top 20.
In Deutschland sieht das etwas anders aus. Zumindest bis zum Sommer 2024.
Mit der Euphorie des WM-Titels geht es zur EM 2016. Die DFB-Elf scheitert im Halbfinale an Gastgeber Frankreich. Kroos ist gesetzt und spielt ein gutes Turnier. Doch das ist ihm nach der Niederlage im ZDF-Interview auch egal.
Wer mich kennt, der weiß, dass mir das relativ, mein persönliches Schicksal mir relativ unwichtig ist. Ich will Titel gewinnen, das haben wir jetzt bei diesem Turnier nicht geschafft und deswegen sind wir heute enttäuscht.
Neuer Angriff 2018.
Ja, und wird nichts anderes übrig bleiben.
Der langjährige Kicker-Reporter Carlo Wild, den wir im April in Nürnberg getroffen haben, ist sich heute noch sicher, dass bei diesem Turnier mehr drin gewesen wäre.
Sie hätten aus meiner Sicht 2016 in Marseille gegen die Franzosen im Halbfinale, auch wenn da kein Stürmer da war, nicht verlieren müssen. Ich sehe die Jungs heute noch rausgehen. Die wussten, dass sie eine große Chance vergeben hatten.
Es beginnt der große Absturz der deutschen Nationalmannschaft. Und Toni Kroos ist mittendrin.
Erste Anzeichen dafür gibt es 3 Monate vor dem Start der Fußball-WM in Russland 2018. Nach einer 0-1-Niederlage im Testspiel gegen Brasilien nimmt Toni Kroos kein Blatt vor den Mund. Im Interview mit dem ZDF geht er mit seinen Teamkollegen knallhart ins Gericht.
Mannschaftlich überwiegt halt klar das Negative, weil da haben wir mal gesehen, dass noch ein ganzes, dass wir doch nicht so gut sind, wie uns immer eingeredet wird oder wie vielleicht auch einige denken von uns. Das war deutlich zu wenig von vielen heute.
Kroos' Analyse wird bei der WM bestätigt. Seine Laune wird nicht besser. Das erste Spiel verliert die DFB-Elf mit 0-1 gegen Mexiko.
Im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden muss ein Sieg her, um nicht vorzeitig aus dem Turnier zu fliegen. Es wird das ganz große Drama.
Nach gut 30 Minuten spielt Toni Kroos einen ungewohnt einfachen Fehlpass, der schwerwiegende Folgen hat.
Klaassen, Toivonen, can he get it down? He's done it! Ole Toivonen has put Germany on the brink of a humiliating exit and the Swedes on the brink of the last 16.
Schweden führt nach einer halben Stunde mit 1-0. Dem DFB-Team droht das Aus in der Gruppenphase. Im ARD-Interview nach dem Spiel rechnet Toni Kroos mit allem und jedem ab. Giftige Worte, wie man sie zuvor von ihm nicht kannte.
Aber was heißt, was ist los? Natürlich geht das erste Tor auf meine Kappe, das ist keine Frage. Aber wenn du im Spiel 400 Pässe spielst, dann sind halt auch mal 2 nicht. Und dann, wenn einer zum Tor fällt, ist es blöd. Der geht natürlich auf mich, aber gut. Du musst dann eben auch die Eier haben, die zweite Halbzeit dann so zu spielen nach so einem Fehler. Aber das sehen dann wieder die wenigsten.
Einer, der das sieht, ist die Kommentatorenlegende Marcel Reif. Im Fußballtalk Doppelpass auf Sport 1 entschuldigt er sich sogar live im Fernsehen bei Toni Kroos.
Als es hier darum ging, Vertrag verlängert oder nicht, und er dann zu Real ging, habe ich gesagt, komm, wurscht, dessen Art zu spielen, dieses immer eine Soße, den braucht kein Mensch. Ich habe ihn dann 2 Champions-League-Spiele kommentiert und Real hat sie nicht zuletzt seinetwegen gewonnen.
Sehr
für mich ist er dann zum Weltklasse-Spieler geworden. Aber gestern ist er für mich in eine Kategorie hochgestiegen, wie es nur ganz wenige gibt. Er hat dieses Ding vergeigt, danach hat er 5 Minuten war er weg und in der zweiten Halbzeit hat er jeden Ball gewollt, hat sich nicht versteckt, ist jeden Ball gewollt und macht am Ende dieses Tor. Die Nerven musst du am Ende haben, zu sagen, ich schieße den Freistoß.
Das DFB-Team erzielt in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Dann kommt die 5. Minute der Nachspielzeit. Deutschland hat eine letzte Chance per Freistoß, um noch das Siegtor zu erzielen.
The last window of opportunity for Germany to earn a victory here. Kroos will go for it and score! An inspirational moment from Toni Kroos. Well, when they're down, when they are tested, they find a way to win.
Toni Kroos erzielt per traumhaftem Freistoß in der 95. Minute den 2:1 Siegtreffer. Laut Kroos ist es das emotionalste Tor seiner Karriere. Deutschland kann wieder auf das Achtelfinale hoffen. Doch im ARD-Interview ist Toni Kroos mit seiner Generalabrechnung noch nicht fertig.
Wir wurden viel kritisiert, teilweise bestimmt auch zu Recht. Man hatte das Gefühl, relativ viele Leute in Deutschland hat es auch gefreut oder hätte es auch heute gefreut, wenn wir rausgegangen wären, aber so einfach machen wir es ja nicht.
Für Sportjournalist Max Jakob Ost steht dieser Wutausbruch sinnbildlich für die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2018.
Toni Kroos schießt dieses 2:1 gegen Schweden und Toni Kroos stellt sich nicht danach hin und sagt, ich überspitze jetzt, wir sind so froh, dass wir den Fans was zurückgeben konnten und jetzt geben wir alles, dass wir noch weiterkommen und jetzt hat das Turnier so richtig für uns begonnen, sondern Toni Kroos stellt sich hin und sagt, ja, naja, also man hatte ja auch den Eindruck, manchen in Deutschland hätte es gefallen, wenn wir verloren hätten. Und ich glaube, dass er damit recht hat. Ich glaube, er hat etwas Korrektes benannt. Aber gleichzeitig ist verstärkt das natürlich, verhärtet das nur die Fronten. Und dahingehend war Toni Kroos für mich schon mit ein Sinnbild, gemeinsam natürlich mit Mesut Özil, mit den Erdogan-Fotos, Ilkay Gündoğan und der Nicht-Leistungsdebatte rund um Manuel Neuer, der einfach durchgedrückt wurde von Jogi Löw als Nummer 1. Dementsprechend ist er auch Symbol dafür den vorläufigen Tiefpunkt damals der deutschen Nationalmannschaft.
Die erhoffte Wirkung des Last-Minute-Sieges bleibt aus. Das letzte Vorrundenspiel verliert die DFB-Elf 0:2 gegen Südkorea. Zum ersten Mal scheidet eine deutsche Mannschaft bei einer WM-Vorrunde aus.
Toni Kroos denkt zu dieser Zeit zum ersten Mal über einen Rücktritt aus dem DFB-Team nach. Bundestrainer Löw und Kroos-Familie überreden ihn, weiterzumachen. So einen Abgang dürfe es nicht geben.
Doch es wird nicht besser. Nächstes großes Turnier, nächste riesige Enttäuschung. Die Europameisterschaft 2021.
Die DFB-Elf müht sich ins Achtelfinale und scheidet nach einer 0:2 Niederlage gegen England aus. Der Hauptschuldige ist schnell gefunden. Toni Kroos. Zumindest, wenn es nach Uli Hoeneß geht.
Aber der Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Das war das Hauptproblem.
Schauplatz ist wieder der Fußball-Talk Doppelpass. Uli Hoeneß kritisiert auch die Taktik von Bundestrainer Jogi Löw, der sein Spiel zu sehr auf Toni Kroos ausgerichtet hätte.
Der Toni Kroos passt mit seinem Querpassspiel nicht mehr in diesen Fußball. Es wird vertikal gespielt. Es wird mit dem Ball volle Pulle wie die Italiener nach vorne gerannt. Habt ihr mal das Spiel gegen England gesehen, die letzte Viertelstunde? Ja, wir liegen ja. 1-0 hinten. Toni Kroos war nicht einmal über unserer Mittellinie. Der hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt. Aber da muss ich was riskieren. Ich muss mal einen ausspielen. Ich muss mich mal umhauen lassen. Und das ist das Problem. Ich mag den Toni Kroos extrem. Der hat Weltklasse-Leistungen gebracht. Der war für den FC Bayern super. Aber seine Art zu spielen ist total vorbei.
Für Sportjournalist und Hoeneß-Biograf Max Jakob Ost kommt diese Abrechnung nicht überraschend.
Über den Auftritt des deutschen Teams bei der EM21, da hat er sich geärgert, dass er dann bei jemandem landet, den er sowieso schon immer ein bisschen kritisch gesehen hat. Das ist meiner Meinung nach kein Zufall. Er hat nicht über die vergebene Chance von Thomas Müller gesprochen. Thomas Müller hätte es 1-1 schießen müssen, läuft alleine aufs Tor zu. Hat mir komischerweise nichts zugehört von Uli Hoeneß. Und zeigt halt auch, warum es auch nicht immer nur gut sein kann, in der Nähe von Uli Hoeneß sich aufzuhalten, weil wenn du ihn enttäuscht hast, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch nur aus der Sicht von Uli Hoeneß, dann kann der ein vernichtendes Urteil über dich fällen.
Toni Kroos lässt dieses Urteil nicht auf sich sitzen und antwortet noch während der Sendung eiskalt bei Twitter.
Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußball-Sachverstand. auch wenn es für RTL nicht gereicht hat. Wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper.
Mit der deutschen Nationalmannschaft hat Kroos da schon abgeschlossen. 3 Tage nach dem EM-Aus verkündet er seinen Rücktritt. Na klar, in seinem Podcast.
Weil es natürlich Punkt 1 eine Entscheidung ist, für die Familie, aber auch für mich, weil es mir einfach gut tut, mehr bei der Familie zu sein. Aber ich natürlich auch als Ehemann und Papa da sein will und gebraucht werde.
Was für eine Bedeutung seine Familie hat, unterstreicht er bereits 2019 in der ZDF-Talkshow Markus Lanz.
Sie geben mir einfach ein Gefühl und ich glaube, dass es auch eines der Geheimnisse meines Erfolgs ist.
Das glaube ich auch.
Dass Fußball eben nicht so wichtig ist, wie er manchmal angesehen wird. Das heißt nicht, dass ich weniger motiviert bin, weniger arbeite, sondern dass ich mit einer gewissen Leichtigkeit hinfahre und sage, ich fahre so oder so wieder zurück nach Hause und alles ist gut. Und ich glaube, das gibt mir eine Kraft, eine Ruhe, die ich für mein Spiel brauche, die mich dann auch noch stärker macht.
Nach Jahren der Dauerbelastung liegt der volle Fokus jetzt auf der Familie und seinen Leistungen bei Real Madrid.
Es ist nach 106 Länderspielen ein stiller Abgang. Kein Abschiedsspiel, keine Blumen vor einem Länderspiel. Es ist ein ungewöhnlich kühles Ende für einen Weltmeister. Toni Kroos versucht das zu erklären.
Das ist ja genau meins, da nochmal so hinten raus, nochmal so ein bisschen. Naja, nee. Lassen wir. Ich glaube, da kennen mich auch alle gut genug, dass sie mir das, also entweder würden sie es mir nicht anbieten, weil ich es nicht verdient habe, oder sie würden es mir nicht anbieten, weil sie wissen, dass ich absolut nicht der Typ für ein Abschiedsspiel bin. Da nochmal so im Mittelpunkt stehen, das ist nicht so.
Toni Kroos genießt die freie Zeit. Wenn Länderspielpausen sind, fährt er mit seiner Familie ans Meer. Davon profitiert vor allem Real Madrid, wie Nils Kern beobachtet.
Und performt da einfach jetzt mittlerweile auch seit 2-3 Jahren auf noch mal einem höheren Niveau. Einerseits klar, durch die Pausen, während der Länderspielpausen hat er sich gefühlt auch körperlich dann nochmal weiterentwickelt, mehr Pausen, mehr Regeneration. Deswegen vielleicht ist sein Niveau nochmal höher geworden und auch, wie er mir auch mal selbst gesagt hat, dadurch, dass Casemiros Abgang, dass er irgendwann weggewechselt ist, hat er sich auch da defensiv nochmal verbessert. Also auch da mehr Rücksicht, was hinter ihm geschieht, mehr gegen den Ballarbeit, da ist er wirklich noch kompletter vielleicht als eh schon.
So heißt es dann wieder Champions League-Sieger 2022.
Und Champions League-Sieger 2024.
Dafür passt Kroos sein Spiel sogar noch einmal grundlegend an. Aufgrund des angesprochenen Abgangs von Casemiro ist er bei Real Madrid in einer defensiveren Rolle im Mittelfeld. Genau wie es ihm sein Trainer Heiko Herrlich vor 17 Jahren bei der Juniorennationalmannschaft vorausgesagt hatte.
Da ist es nicht so, dass er ungern in die Zweikämpfe geht, sondern wirklich, dass er fast ein bisschen mit einem kleinen Lächeln da reingeht und dann trotzdem auch irgendwie, also ich glaube, sein Trikot ist immer grün, wenn er abends Feierabend hat, weil er immer regelmäßig am Grätschen ist. Da hat er sich schon weiterentwickelt, ohne aber jetzt, dass sein offensives Spiel darunter leidet.
Toni Kroos sammelt mit Real Madrid Titel um Titel. Mit dem deutschen Fußball geht es hingegen weiter bergab. Nächster Tiefpunkt: die WM 2022 in Katar. Wie schon 2018 blamiert sich das DFB-Team und fährt nach der Gruppenphase nach Hause.
Nach einer weiteren 1:4 Heimniederlage im September 2023 in einem Testspiel gegen Japan liegt der deutsche Fußball vollends am Boden. Hansi Flick wird als erster Bundestrainer vorzeitig entlassen.
Julian Nagelsmann wird neuer Bundestrainer. Er setzt einen Hilferuf ab, greift zum Telefon und ruft Toni Kroos an.
Die Wahrheit ist, dass er sich, glaube ich, eine Woche nach seiner Vorstellung beim DFB gemeldet hat. Dementsprechend hatte ich dann ja auch ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich kannte ihn ja in dem Sinne vorher nicht, hatte ihn ja noch nie als Trainer. Aber wir waren bei vielen Themen eben wirklich einer Meinung. Und es war auch von vornherein klar, oder das habe ich ihm auch gesagt, also wenn ich es machen sollte. Und das war dann in der Tat offen bis Anfang März, dass das nicht das Allheilmittel ist, wenn ich zurückkomme. So, dass er so die Hand auflegen und dann geht's.
Das erzählt Toni Kroos in der ARD-Doku Deutschland, Fußball, Sommermärchen 2024. Bundestrainer Nagelsmann verrät auf einer Pressekonferenz aber auch, dass Kroos sein Comeback an Bedingungen geknüpft hat. Ein weiteres Debakel samt Vorrunden aus soll es nicht geben.
Er hat sich gefreut erstmal, dass ich die Gedankengänge habe, aber war dann auch sehr interessiert direkt dran, wie denn der Kader so aussieht und was wir so für Veränderungen vornehmen. Also er wollte schon das Gefühl haben, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass es auch erfolgreich ist, dass er nicht hierher kommt und wenn er auf die Mütze kriegen und er wieder heimfährt, sondern er wollte schon auch wissen oder hatte das Bewusstsein, er ist nicht der alleinige Heilsbringer, was er schon oft selbst betont hat und wollte klar wissen, was gibt es für Veränderungen, dass wir wieder erfolgreicher werden. Das habe ich ihm gesagt und hat er gesagt, okay, ich mache mit.
Und sogar Uli Hoeneß ist begeistert, zumindest im zweiten Anlauf. Zunächst bezeichnet er die Aktion als Titanic-Signal des DFB. Dann ändert er seine Meinung in einer Medienrunde.
Im Moment begrüße ich das schon, dass Toni Kroos zurückkommt, weil wir, sagen wir, von den Persönlichkeiten im Moment nicht gerade so große Auswahl haben. Und da ist die Rückkehr eines sehr erfahrenen, sehr erfolgreichen Spielers vielleicht eine gute Entscheidung gewesen.
Im März 2024 kehrt Kroos nach 3 Jahren zum DFB-Team zurück. Und wie verhält sich Toni Kroos nun im Kreis der Nationalmannschaft? Wir haben Julian Nagelsmann bei der Nominierung des EM-Kaders gefragt.
Ich kenne ihn ja schon länger, aber jetzt so richtig persönlichen Eindruck hatte ich ja erst im März das erste Mal. War auch gespannt, wie ist es so in der Gruppe? Spricht er mit allen oder sondert er sich irgendwie ab, weil er viele Titel hat? Und ich habe damals schon gesagt, wenn man den jetzt auf der Straße treffen würde, man würde nicht wissen, wer es ist, würde man jetzt nicht denken, dass es einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt ist. Also das ist total normal, ganz bodenständig und auch in Gesprächen mit allen Spielern gewesen, egal ob das ganz junge waren oder erfahrene. Er war da einfach ein Teil der Gruppe, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Er war nicht irgendwie so ein Satellit und hat sein Ding gemacht, sondern er war einfach Teil der Gruppe. Wenn man so an den Tisch geguckt hat, saßen da ganz viele ganz lang nach dem Abendessen noch zusammen und haben sich unterhalten und er war immer dabei.
Und auf dem Platz ist Kroos der Chef. Das macht er auf einer DFB-Pressekonferenz vor EM-Start deutlich.
So definiere ich Führung, dass ich, wenn es irgendwas gibt, dass ich die Spieler, die vielleicht jetzt einen Tick weniger Erfahrung haben, auf dem Platz am Ende wohlfühlen, dass sie das spielen können, was sie können, so, und dass sie nicht gehemmt sind. Ich glaube, da ist es schon wichtig, wenn man eben auch genau dieses ausstrahlt, zu sagen, pass auf, wenn es ein Problem gibt, bin ich da. Wenn es Zweifel gibt, was mache ich jetzt mit dem Ball, gib ihn mir, ist alles gut.
Die Diskussion um Toni Kroos in Deutschland wirkt dennoch unverändert. Die Freude über das Comeback ist da, aber der Begriff Querpass-Toni geistert noch immer herum. Für Gonzalo Castro ist das unverständlich.
Er ist jetzt so in Deutschland so langsam angekommen, warum auch immer so spät, dass er nach all den Erfolgen, klar ist er dann jetzt 10 Jahre oder 11 Jahre im Ausland, ist ein bisschen weiter weg wie in Deutschland, aber es gibt natürlich andere internationale Spieler, sei es Messi, Ronaldo, De Bruyne, Hazard oder sonst was, die auch im Ausland spielen und trotzdem in ihrem eigenen Land wie Superstars gefeiert werden. Und das war Toni lange Zeit nicht. Er wurde sehr viel kritisiert und immer so das Haar in der Suppe gesucht nach ihm, vor allem in der Nationalmannschaft wurde dann immer gesucht nach Fehlern. Ich glaube, jetzt ist er so, hat man so gemerkt, dass er so mit der beste Mittelfeldspieler in Deutschland bei der Nationalmannschaft war.
Kroos selbst geht mit der Kritik an seiner Person in Deutschland auf der ersten DFB-Pressekonferenz nach seinem Rücktritt vom Rücktritt sehr entspannt um.
Ich habe meinen Frieden geschlossen. Da braucht sich keiner Sorgen machen. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemandem noch was beweisen muss. Aber ich habe auch das Gefühl, dass auch das sich gewandelt hat. Natürlich auch in erster Linie mit über die Leistung in Madrid.
Michael Reschke hat eine Idee, warum so viele mit der Person und dem Sportler Toni Kroos nie warm wurden.
Toni ist ein total guter Typ. Aber der strahlt natürlich eine gewisse Form der natürlichen Arroganz aus. Das ist einfach so. Die strahlt er auf dem Platz aus, die strahlt er in Interviews aus, die strahlt er bei allem Witz, bei allem Charme, den der hat. Der ist kein Sunny Boy, sondern der ist eine eigene Persönlichkeit. Und die ist nicht immer unbedingt everybody's darlings Persönlichkeit. Und das hat mit Sicherheit auch zu dieser teilweise unverständlichen medialen Betrachtung beigetragen, ja, dass der einfach so ist, wie er ist.
Dem widerspricht Sportjournalist Max Jakob Ost.
Die wenigsten kennen Toni Kroos persönlich. Und deswegen ist es dann auch nicht wichtig, ob das jetzt Selbstüberzeugung ist oder Arroganz. Für die Fußballdebatte am sogenannten Stammtisch aber ist halt wenig wichtiger als das, wie sich ein Spieler gibt. Und da ist das deutsche Fußballpublikum auch einfach ein besonderes. Das deutsche Fußballpublikum will jemanden, der ein bisschen lustig ist, der demütig ist und der auf dem Platz aber die Sau rauslässt. Auf dem Platz sollen die nichts davon sein. Auf dem Platz sollen die grätschen, die sollen ackern, die dürfen auch den Schiedsrichter anschreien. Wenn die das im richtigen Moment tun, dann werden die dafür gefeiert. Und Toni Kroos ist eben genau das auf dem Platz eben nicht.
Toni Kroos und die Art, wie viele deutsche Fußball sehen und verstehen, kommt einfach nicht in einen Einklang.
Also ein guter Freund von mir hat immer gesagt, ja, Toni Kroos, das ist der Mann für den Pass, vor dem Pass, vor dem Pass, vor dem Tor. Also das sagt sehr viel aus darüber, wie in Deutschland auf Fußballspiele geblickt wird und was so in der Masse deutsche Fußballfans sehen wollen und was sie nicht sehen wollen. Und man muss leider sagen, es ist ein Armutszeugnis, dass da der deutschen Fußballöffentlichkeit ausgestellt wird. Der Umgang mit Toni Kroos ist das perfekte Beispiel dafür, dass wir in Summe nicht so wirklich viel Ahnung von Fußball haben.
Daher kommentiert Michael Reschke die Bezeichnung Querpass-Toni ganz trocken.
Der Toni hat nicht immer spektakulär gespielt, aber es geht in dem Spiel auch nicht immer darum, spektakulär zu sein, sondern am Ende des Tages geht es darum, erfolgreich zu sein. Und wenn wir jetzt über Erfolge sprechen und schauen uns mal die Bilanz von Toni Kroos an, stellen wir fest, das ist der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Kann man diese Frage anders oder intensiver oder klarer beantworten?
In der Gesamtbetrachtung der Karriere von Toni Kroos hebt ihn Michael Reschke auf eine ganz besondere Ebene.
Ich sehe Toni natürlich in allererster Linie als Fußballer von Weltrang, aber ich sehe den auch schon fast im Rahmen der deutschen Sportlegenden. Ja, der hat etwas erreicht, das ihn vielleicht auch über den Fußball hinaus noch in einen gewissen deutschen Sportorbit katapultiert.
Reschke stellt Toni Kroos damit in eine Reihe mit deutschen Sportikonen wie Michael Schumacher, Steffi Graf und Boris Becker, die weltweit stellvertretend für ihre ganze Sportart stehen.
Dazu passt, dass sich die Wahrnehmung von Kroos im Frühjahr 2024 fundamental ändert, allen kritischen Stimmen zum Trotz. Durch Julian Nagelsmanns Rückholaktion wird Kroos über Nacht zum unumstrittenen Kopf der Mannschaft. Er wird auch in der Öffentlichkeit zum Chef, zum Hoffnungsträger, zum Gesicht der DFB-Elf.
Kroos erfährt plötzlich die Anerkennung, die ihm über Jahre hinweg verwehrt blieb. Ein kleiner Randaspekt unterstreicht das eindrucksvoll. Der Deutsche Fußballbund kann vor dem Turnier im eigenen Land keine Kroos-Trikots mehr verkaufen, weil die Nummer 8 ausverkauft ist. Auf einmal steht auf jedem zweiten Rücken deutscher Fans der Name Kroos.
Dieser Eindruck wird bleiben. Und dafür war es für den langjährigen Kicker-Reporter Carlo Wild kurz vor Turnierstart auch gar nicht wichtig, wie die EM verläuft.
Und darum habe ich auch die Diskussion, ob Toni Kroos da irgendwas verlieren kann, wenn er jetzt zurückkehrt, ist für mich völlig bescheuert. Toni Kroos hat alles gewonnen. Also was soll der noch verlieren? Der ist ein Weltstar in Madrid, beim schillerndsten und wahrscheinlich auch vom Mythos her größten Verein auf diesem Erdball. Und ob der jetzt die Europameisterschaft so für Deutschland gestaltet, dass die Deutschen die Trophäe gewinnen, oder ob die, was nicht passieren wird, in der Vorrunde ausscheiden, das ist eigentlich völlig egal. Und Toni Kroos ist ja auch der Typ, dem das völlig wurscht ist oder völlig gleichgültig, ob er da jetzt dann mit Erfolg oder Misserfolg in Verbindung gebracht wird. Zumindest nach außen habe ich den Eindruck. Und der kann mit der Geschichte, finde ich, nur gewinnen.
Beim 5:1 Sieg gegen Schottland im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft stellt Toni Kroos einen neuen Rekord auf. Er war der erste Spieler der EM-Geschichte, der in einer Partie eine Passquote von 99% erreichte.
101 von 102 Zuspielen finden ihr Ziel. Das war seit Beginn der Datenerhebung noch nie einem Fußballer gelungen, der mehr als 100 Pässe in einer Partie gespielt hatte.
Die letzte Folge dieses Podcasts erscheint am 4. Juli. Morgen beginnen die Viertelfinals bei der EM in Deutschland. Die deutsche Nationalmannschaft ist noch im Turnier und es ist möglich, dass Toni Kroos auch noch den EM-Titel gewinnt.
Davon abgesehen hat Toni Kroos in seiner Karriere alles gewonnen, was ein Fußballer gewinnen kann.
6-mal die Champions League, 4-mal die spanische Meisterschaft, 1-mal den spanischen Pokal.
6-mal die Clubweltmeisterschaft, 5-mal den UEFA Supercup, 3-mal die deutsche Meisterschaft und 3-mal den DFB-Pokal.
Toni Kroos ist Deutschlands Fußballer des Jahres 2018 und Weltmeister 2014.
Wer passt Toni hin oder her? Toni Kroos ist einer der größten Fußballer, die Deutschland je hatte.
Das ist es, was am Ende in den Fußballgeschichtsbüchern stehen wird. Auch wenn ihm die dazugehörige Anerkennung während seiner Karriere fast bis zum Schluss verwehrt blieb.
Heute wissen wir es besser. Heute wissen wir, er war Toni Kroos, the underrated one.
Toni Kroos, The Underrated One, ist ein Podcast von Watson. Idee, Schnitt und Recherche Lukas Grybowski und Nikolai Stübner. Die eingesprochenen Zitate stammen von Laura Tschippul. Wir bedanken uns bei allen Gesprächspartnern, auch bei denen, die in dieser Folge nicht zu Wort kamen, und unseren KollegInnen Eva Müller und Sven Tissen für die fachliche Beratung.